Die Berliner Stunde. Der gesundheitspolitische Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Berliner Stunde, der gesundheitspolitische Podcast. Mein Name ist Matthias Gabriel, ich bin Ressortverantwortlicher und leite die Themenentwicklung von Politik und Debatte der Ärztezeitung. In dieser Folge wollen wir uns mit einem Gesetz beschäftigen, das nach der Sommerpause im Bundestag beraten wird, aber schon vorher zumindest in der Digitalszene intensiv diskutiert wird. Es geht um das GDIG, das Gesetz für Daten und digitale Innovation im Gesundheitswesen. Und eine wichtige Stimme dieser, ich sag mal, Digitalszene ist heute unser Gast, Sascha Radatz, seit Anfang des Jahres Geschäftsführer des Bundesverbandes Gesundheits-IT, kurz BVITG. Einen schönen guten Tag, Herr Radatz.
Schönen guten Tag, Herr Gabriel, und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, super gerne. Danke auch für Ihre Zeit. Ja, so kurz nach der Sommerpause, nach dem Sommerurlaub, vielleicht mal für den Start eine persönliche Frage. Sie sind ja von Berufswegen digital affin, sage ich mal einfach, behaupte ich einfach. Wann haben Sie aber das letzte Mal gedacht, wow, das war jetzt mal ein richtig tolles analoges Erlebnis?
Das recht letzte tolle analoge Erlebnis hatte ich in der Tat mit einem ehemaligen Arzt, bei dem ich in Behandlung war. Ich wollte einen Auszug haben von einer Gesundheitsbewertung und habe ihn gefragt, ob er mir das digital zukommen lassen könnte. Und ich musste mir das aber bei ihm in der Praxis abholen. Und wir sind aber darüber in das Gespräch gekommen, welche digitalen Möglichkeiten es eigentlich gibt für seine Praxis. Und genau an der Stelle, finde ich, hat das ein tolles Gespräch ergeben und ist auch sozusagen ein bisschen in Verbindung mit dem Themenbereich, den wir heute haben.
Ja, da merkt man gleich, wo wir im Gesundheitswesen stehen, aber der persönliche Austausch, auch gerade über unser Thema heute, auf jeden Fall wichtig. Und ich will gleich mal mit einem Zitat anfangen, und zwar: Deutschland muss die Legislaturperiode nutzen, um digital endlich aufzuholen. Wir müssen raus aus dem digitalen Neandertal. Was wir jetzt brauchen, ist ein Digitalisierungsturbo. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das unterschreiben könnten, aber haben Sie eine Idee, wer das vielleicht gesagt hat?
Eine Idee konkret habe ich jetzt nicht, wer das gesagt haben könnte.
Ist auf jeden Fall jemand, der jetzt neu in Verantwortung ist. Das war nämlich Carsten Linnemann vor ziemlich genau 5 Jahren.
Oh.
Und genau, also das Thema beschäftigt uns und auch die Akteure schon länger und ist vielleicht aber etwas, was man heute auch immer noch mit dem Ausrufezeichen versehen kann. Wir wollen das heute im Podcast mal ein bisschen beleuchten. Und Herr Linnemann übernimmt ja jetzt von der bisherigen Gesundheitsministerin und jetzigen Kanzleramtschefin Nina Wagen das schon erwähnte GDIG, das Gesetz, das nach der Sommerpause im Parlament beraten werden soll. Ich glaube, erste Lesung dann am 9. Oktober. Und dann wird es ja so langsam spannend in den Beratungen. Und da sind Sie dann ja auch wahrscheinlich dabei.
Genau, richtig. Wir werden in jedem Fall das Gesetz weiter begleiten. Es hat ja auch eine gewisse Tradition, kann man beinahe schon sagen. Das ist ja mit dem zurückliegenden Jahr 2025 das Gesundheitsdigitalagenturgesetz, das nur den Teil der Gematik und deren Aufgaben nochmal genauer definiert hat. Und das ist weiterhin Teil des aktuellen GDIG-Entwurfs. Und es bleibt natürlich ein wichtiger Baustein für die Digitalisierungsagenda der Bundesregierung insgesamt. Und auch wir als BVITG sehen im GDIG tendenziell die richtigen Ambitionen und gegebenenfalls auch Weichenstellungen, das kann man an manchen Stellen schon sagen. Es bündelt ganz zentrale Themen, wie beispielsweise die Fortsetzung der Digitalisierungsstrategie, die ja unter Lauterbach das erste Mal für das Gesundheitsressort aufgeschrieben wurde. Es beinhaltet die EPA-Weiterentwicklung. Da spielt insbesondere der digitale Medikationsprozess und damit auch die Arzneimitteltherapiesicherheit eine große Rolle in der nächsten Ausbaustufe der elektronischen Patientenakte. Wir haben eine stärkere Verankerung von Interoperabilität, werden wir aber wahrscheinlich im späteren Verlauf auch nochmal zu sprechen kommen. Wir haben die Vorbereitung des European Health Data Space, also des EHDS, also alles, was so mit Datennutzung im europäischen Raum und Austausch zu tun hat. Da kommt die nationale Umsetzung auf uns zu. Und wir haben eben auch neue Rahmenbedingungen in der Gänze oder in der Gesamtheit der Datennutzung. Entscheidend ist aber für uns nicht das Gesetz allein, sondern jetzt auch mit Blick auf Carsten Linnemann und den kommenden Akzenten ist die digitale Transformation nicht erreicht und wird es auch nicht mit einem einzigen Gesetz tun. Es schafft einen gewissen Rahmen für digitale Anwendung im Versorgungsalltag. Und wichtig ist, dass sie dann aber eben auch funktionieren für Patientinnen, für Ärzte, für die Pflege, Krankenhäuser. Es gibt noch viele weitere Leistungserbringende. Und dafür braucht es aus unserer Sicht über das Gesetz hinaus, wo es teilweise auch zu kurz greift, ganz klare Verantwortlichkeiten. Das haben wir zu teilen bei der Gematik, wie das Gesetz das definiert. Wir brauchen realistische Zeitpläne hinter all dem, was da umgesetzt werden soll. Wir brauchen auch mehr Richtung interoperable Standards. Und vor allen Dingen brauchen wir auch, und da spreche ich nicht nur für die Hersteller, die der BVIDG vertritt, sondern auch in Richtung Leistungserbringer, eine verlässliche Finanzierung. Und da hat die aktuelle Bundesregierung jetzt die Chance, Digitalisierung nicht mehr nur als ein Einzelprojekt zu sehen, jetzt mit dem GEDIC verbunden, sondern als Teil einer ganzen strukturellen Modernisierung des Gesundheitswesens.
Und da die Nachfrage, wir kommen auf die einzelnen Punkte, glaube ich, auch ganz gut noch zu sprechen. Da kurz die Nachfrage, ist das die Vision, die Sie im Gesetzesentwurf entdecken als Verband, also da wirklich der Digitalisierung, der digitalen Transformation einen ganzheitlichen Schub zu geben? Oder ist das noch zu kurz gesprungen?
Also ich würde sagen, das GEDIC ist ein wichtiger Impuls, aber der eigentliche Strukturwandel in dem Sinne steht noch aus. Also positiv ist auf jeden Fall zu bewerten, die Themen, die ich schon aufgezählt hatte, dass die überhaupt zusammengeführt werden unter der Bundesregierung und eben auch die richtigen Schwerpunkte an sich gesetzt werden. Aber gleichzeitig bleiben eben viele Fragen offen. Also wie werden Vorhaben konkret finanziert? Welche Zeitachsen sind realistisch? Wer trägt welche Verantwortung? Wie verhindern wir auch, dass Strukturen entstehen, die wiederum bestehende Probleme nicht lösen oder vielleicht sogar verkomplizieren? Und ich würde die Digitalisierung nicht daran messen, wie viele neue Gesetze wir schaffen, sondern entscheidend ist, wie wir Versorgung und Zusammenarbeit an der Stelle dann verbessern. Und dafür kann das GEDIC eine gute Grundlage legen und benötigt dafür, oder die Regierung oder die Verantwortlichen in der Regierung aus unserer Sicht benötigt dafür, die umsetzenden Hersteller auf der einen Seite und eben auch weitere Stakeholder am Tisch. Das können Leistungserbringende sein, das können aber auch andere Vertretungen von Seiten der Patienten sein. Und umso wichtiger ist aus der BVIDG-Sicht, dass wenn wir jetzt das GEDIC als Einzelnes betrachten, muss das aber eine gewisse Harmonisierung geben mit anderen Projekten. Also IHDS hatte ich schon gesagt, es gibt aber auch die KI-Verordnung, es gibt den Cyber Resilience Act, es gibt NIS 2, es gibt datenschutzrechtliche Bestimmungen und Verordnungen und es gibt auch noch das Medizinprodukterecht und obendrauf werden auch noch die ganzen Spezifikationen entworfen, also die sogenannten, oder ich würde es als Baupläne für die Systeme bezeichnen, die dann auch noch umgesetzt werden müssen. Und diese ganzen Einzelprojekte oder Stränge produzieren natürlich super viel Aufwände, das durch die Spezifikation, durch die Bereitstellung von Tests und Referenzumgebungen, Programmierung von Schnittstellen, auch die Workflows bei den Leistungserbringern müssen entsprechend abgebildet werden. Und dann gibt es auch noch Software-Wartungskosten und das muss eben in ein Gesamtpaket gegossen werden, was dann auch eine gewisse Stringenz und Logik hat.
Das heißt, das GEDIC alleine, das ist, glaube ich, klar, reicht dafür einen echten Strukturwandel nicht aus. Da müssen noch viele andere Stellschrauben gedreht werden. Wenn wir aber noch mal eine Etage tiefer gehen auf das GEDIC, gucken. Sie hatten jetzt schon Stichworte genannt. Was ist denn das aus Ihrer Sicht ja die größte Lücke noch im Gesetzentwurf, die Sie jetzt vielleicht dann auch in den folgenden Beratungen noch adressieren möchten?
Die größte Lücke wäre aus meiner Sicht, dass wir den Gesetzestext, wie er ist, einerseits eben, wie gesagt, mit realistischen Roadmaps zur Umsetzung hinterlegen müssen. Also die Projekte, die dort einfach vom Gesetzgeber her aufgeschrieben werden, müssen nachher auch in eine verlässliche Pipeline gebracht werden, sowohl für die Leistungserbringer, muss auch berücksichtigt werden, dass das Ganze Stränge neu aufgesetzt, neu programmiert werden müssen und es muss auch eine entsprechende Kommunikation der ganzen Prozesse noch stattfinden. Es braucht ausreichende Erprobungsphasen und klar definierte Übergangsfristen. Das benötigen wir auf der Zeitachse und wenn wir ins Gesetz tief reingucken, gibt es auch einfach definitorische oder beschreibende Unklarheiten, was denn mit bestimmten Paragraphen oder deren Änderungen eigentlich umgesetzt werden soll. Also ich nenne Ihnen ein Beispiel, und zwar der Paragraph 311 ist im GEDIC sehr prominent hinterlegt. Da geht es um die Aufgabenbeschreibung der Gematik. und dass sie gewissermaßen Beauftragungen vornehmen kann. Und dann ist es aber unklar, auch im Begründungstext, was genau damit eigentlich gemeint ist. Also was soll eigentlich beauftragt werden? Das sind so Lücken, auf die wir den Gesetzgeber hinweisen aktuell, aber auch schon mit Blick auf, ich habe es vorhin schon gesagt, das Gesundheits-Digital-Agentur-Gesetz auch schon hingewiesen haben, was auf eine gewisse Ignoranz auch auf der einen Stelle hindeutet. Aber wir werden da nicht müde werden, da den Finger in die Wunde zu legen und weiter darauf hinzudrängen, dass genau diese gesetzlichen Unklarheiten oder Ausführungen behoben werden.
Dann lassen Sie uns doch vielleicht gleich bei dem Stichwort, bei diesem Akteur bleiben, die Gematik, die Digitalagentur des Bundes, soll ja durch das GEDIG auch nochmal eine stärkere, zentralere Rolle bekommen. Ihr Verband sagt, Sie haben gesagt, wer Wettbewerb im Backend ausschaltet, gefährdet auch die Innovationskraft im Frontend. Warum sieht die Industrie die Gematik-Rolle so kritisch?
Die Gematik-Rolle an sich sehen wir gar nicht kritisch. Wir sind sogar eher dabei zu sagen, wir wollen die Gematik als Organisationseinheit stärken. Das ist erstmal grundlegend vorweg. Und das, was Sie jetzt gerade ansprechen, unsere Kritik zielt da ab eben auf diesen Paragraph 311. Und daraus resultierend hat die Gematik ein Konzeptpapier vorgelegt. Und in diesem Konzeptpapier ist vorrangig die Telematik-Infrastruktur, also sozusagen die Autobahn im digitalen Gesundheitswesen, wo die ganzen Produkte drauf laufen, thematisiert. Und die ist in den vergangenen Jahren, hatten wir damit viel erreicht, aber sie hat noch nicht den Reifegrad, den wir uns für eine flächendeckende, verlässliche digitale Versorgung vorstellen oder benötigen. Und deswegen hat die Bundesregierung das eben auch zum Thema gemacht, also die Telematik-Infrastruktur stabiler, sicher und verlässlicher. Und unnötige Komplexität auch zu reduzieren. Und deswegen möchte sie die Digitalagentur oder die Gematik eben auch stärken. Und ganz klar sehen wir die Rolle der Gematik. Sie braucht eine stärkere Governance. Das ist für uns ganz klar. Sie braucht auch die Verantwortung für die digitale Infrastruktur und auch für die EPA und beispielsweise auch für die nationale Umsetzung des EHDS, dass sie dann zu einer zentralen nationalen Koordinierungsinstanz geschaffen wird. Das begrüßen wir absolut. Kritisch sehen wir allerdings, dass die Gematik durch eben dieses Beauftragungsmodell, was jetzt im Gesetz auch hinterlegt wird, sehr starke Zugriffsrechte bekommt und es nicht mehr ganz klar ist, welche Aufgaben und Kompetenzen ihr eigentlich zustehen und sie sehr stark in den Markt praktisch mit eingreift. Also sie übernimmt zunehmend Aufgaben, die vom Unternehmen im Markt eigentlich erbracht werden. Und da haben wir große Fragezeichen, weil sie investiert, entwickelt und Innovationen werden nur vorangetrieben durch den freien Markt.
Ja, also eine gewisse Rolle oder Situation als Mitbewerber. Ich will auch nochmal auf die Telematikinfrastruktur kurz zu sprechen kommen. Das hatten Sie gerade angerissen. Die Gematik soll da für mehr Stabilität sorgen. Sie hatten es jetzt im Prinzip schon gesagt. Die TI ist noch bei weitem nicht stark genug, stabil genug für die nächsten Ausbaustufen. Oder wie würden Sie das nochmal einschätzen? Also was müssten da eigentlich die nächsten Punkte sein, um auf dieser Autobahn der Digitalisierung mehr Leistung erbringen zu können?
Also die Frage ist ja, ob die erweiterte Ausschreibungsbefugnis der Gematik der richtige Weg ist, um mehr Stabilität auf die Telematik-Infrastruktur zu bringen. Also der Kern der Kritik richtet sich weniger gegen die Ausschreibung an sich, sondern gegen die weitreichende Zentralisierung von, ich sag mal, Verantwortung und Marktstrukturen, die der Gematik gegeben werden. Und da bedeutet dann im Umkehrschluss weniger Vielfalt im Markt bedeutet mehr Stabilität, das ist das Credo, mit dem die Gematik und der Gesetzgeber da vorgehen. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht auch plausibel, weniger Anbieter, weniger Schnittstellen, weniger Komplexität. Aber es passiert praktisch bei der komplexen digitalen Infrastruktur genau das Gegenteil. Also Resilienz entsteht nicht allein durch Zentralisierung aus unserer Sichtweise, sondern eher durch Wettbewerb. Und dann hier die zentralen Ausschreibungen vorzunehmen und einzelne Komponenten faktisch zu monopolisieren, ergibt wenig Sinn, dass dann die Telematikinfrastruktur dort mehr Stabilität erlangt, sondern es ist eher so ein Single Point of Failure, der sich dann da konzentriert. Also wenn zentrale Funktionalitäten im Backbone, Sie hatten das vorhin schon kurz gesagt, gebündelt werden, haben wir viel größere Risiken, was Störungen anbelangt, was technische Ausfälle anbelangt. Das trifft potenziell dann alle Nutzer gleichzeitig. Sicherheitsvorfälle haben eine viel größere Reichweite und auch Release-Fehler bei der Entwicklung können sich systemweit sichtbar zeigen. Und was es an unserer Stelle und aus unserer Sicht eher braucht und die Ursache von GI-Problemen darstellt, das sind spätere Spezifikationsänderungen zum Beispiel, also dass wir sehr nah an das Release rankommen, an Release-Datum und dann kurz vorher noch Spezifikationen geändert werden, also an den Bauplänen selber noch getüftelt wird, dass wir sehr knappe Umsetzungsfristen haben. Das hatte ich eingangs auch schon gesagt, dass die Anforderungen teilweise unklar formuliert sind. Da gibt es dann auch viele Iterationsschleifen, die wir durchlaufen. Es gibt nun mal häufig auch regulatorische Anpassungen und die Zulassungs- und Testverfahren sind unfassbar komplex und deshalb fordert der BVETG Nachbesserungen. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns komplett gegen Ausschreibungen wenden, sondern wir sagen vielmehr, die braucht wenig unnötige Komplexität, aber nicht weniger Wettbewerb. Beides sollte man aber nicht miteinander verwechseln an der Stelle.
Da kurz nachgefragt, weil wenn Sie Fristen und die Komplexität ansprechen, ist natürlich so ein generelles Thema, mehr Tempo in die Digitalisierung, in die digitale Transformation zu bringen. Ist denn die Industrie ready, da auch, was Entwicklung und andere Punkte betrifft, da auch zeitlich eine Schippe draufzulegen?
Das hängt natürlich auch immer damit zusammen, dass man am Ende des Tages eine gewisse Power in den Teams braucht. Also Frauen und Männer, die dann für die Entwicklung zur Verfügung stehen. Und es ist natürlich personell auch irgendwann begrenzt, wenn man ganz viele Projekte nebeneinander laufen hat, muss eine Priorisierung vorgenommen werden und eine Harmonisierung, weil sonst kann nicht alles parallel auf einmal entwickelt werden. Und da laufen wir zunehmend Gefahr, dass auch Akteure, die Spezifikationen zur Verfügung stellen, nicht miteinander abgeglichen sind und deren jeweilige Zeitachsen und Zeitpläne nicht miteinander harmonisiert. Und dann sind die Hersteller irgendwann vor die Herausforderung gestellt, dass keine Priorisierung vorgenommen wurde und sie alles mit einmal bewerkstelligen müssen. Und da müssen wir in eine noch bessere und stringentere Abstimmung einfach kommen mit dem Gesetzgeber. Und wir bieten uns auch regelmäßig und kontinuierlich bei jedem Gesetzesprozess mit an, dass wir zu Gesprächen bereit sind, aber dann eben auch in diese Roadmaps mit einsteigen müssen, dass es dann eben verletzlich wird.
Okay, also da verzahnteres Vorangehen auch mit Ihnen, mit der Industrie. Ein Stichwort hatte ich mir notiert, das ist auch schon gefallen und denke ich auch ein zentrales Stichwort im Gesetzentwurf: Interoperabilität. Warum bleibt das denn auch aus Ihrer Verbandssicht so ein wichtiges Schlüsselthema?
Weil Digitalisierung im Gesundheitswesen nur dann funktionieren kann, wenn Systeme natürlich miteinander sprechen können. Wir haben heute schon sehr leistungsfähige IT-Systeme. Das Problem ist aber häufig, dass nicht digitale Lösungen an sich fehlen, sondern dass Informationen an Systeme oder auch Sektorengrenzen, also zum Beispiel Krankenhaus, Pflege oder ambulante Versorgung, verloren gehen. Und das ganz konkrete Herausforderungen dabei. Einerseits ist Interoperabilität technisch sehr komplex, weil es sehr viele unterschiedliche Standards gibt. Also wir haben die Diskussion jetzt auch gerade rund um die sogenannte Wechselschnittstelle im ambulanten Bereich. Die soll helfen, dass Systemwechsel schneller vonstatten gehen können und auch mit einem sehr stabilen Datenaustausch. Da sind wir mit der Gematik in einem sehr konstruktiven Austausch auf Arbeitsebene. Aber auch hier zeigt sich, dass wir unterschiedliche Vorstellungen vom konkreten Format haben. Also welches Datenformat soll denn da genommen werden? Dann gibt es auch noch das Problem, dass nicht alle an die TI angeschlossen sind. Das betrifft insbesondere sonstige Leistungserbringer. Wir haben auch unterschiedliche regulatorische Vorgaben. Ist auch nochmal mit Richtung Wechselschnittstelle, habe ich das gerade eben erklärt. Einen politischen Druck, weil die Umsetzung der Politik zu langsam geht. Da hatten wir gerade eben schon über Zeiten gesprochen. Aber gerade Interoperabilität wird immer häufig, also der Systemwechsel zum Beispiel mit der Wechselschnittstelle, im ambulanten Bereich von einem System auf das andere zu wechseln, wird häufig so gedacht, dass man dort einen Knopf drückt und dann ist der Systemwechsel dann vonstatten gegangen. Aber es ist unfassbar komplex, weil Systeme unterschiedlich funktionieren, unterschiedliche Datenlogiken haben, was sie nachher am Ende des Tages auch den Kern eines Systems auch ausmacht, weil sich ja da jeder selber Gedanken drüber gemacht hat. Also unfassbar komplex in der Stelle.
Die Nutzererwartung in den Arztpraxen ist vielleicht aber genau diese, also dass man vielleicht die Möglichkeit hat, doch um einiges leichter da PVS-seitig auch wechseln zu können. Muss die Industrie da eventuell noch ein bisschen mehr liefern oder wo sehen Sie da das Pudelskern?
Also wir sind natürlich im Austausch. Wir haben uns das auch selber in die Statuten des Verbandes ganz nach oben geschrieben, dass wir uns für Interoperabilität einsetzen. Und deswegen gehen wir auch als Verband mit anderen Unternehmen zusammen auf die Gematik zu und beteiligen uns eben auch freiwillig an solchen Workshop-Formaten, wie eben zur Wechselschnittstelle oder zum Beispiel, das Gleiche gibt es auch, Schnittstellen. ISIG nennt sich das im Krankenhausbereich. Auch dort sind wir mit der DKG, mit dem BMG und der Gematik sehr eng im Austausch und beteiligen uns eben auch freiwillig daran, eben solche Schnittstellen oder Interoperabilität in dem Sinne zu fördern und voranzubringen. Und das ist der richtige Beteiligungsschritt aus unserer Sicht. Das ist aber trotzdem ein komplexer Prozess, weil die Systeme voneinander losgelöst jetzt versucht werden zusammenzubringen. Und das benötigt einfach auch Zeit.
Das GEDEC, um einen kleinen Themenwechsel zu machen, soll ja auch, formuliere ich mal, die digitale Basis für das Primärversorgungssystem schaffen. In dem Zusammenhang geht es auch viel um Termine und auch Terminplattformen. Da mal einmal nachgefragt, wie ist der Blick denn der Industrie Ihres Verbandes auf dieses Thema? Ist das da richtig im GEDEC angeschoben oder würden Sie sich da noch etwas anderes wünschen?
Es ist im GEDEC in Ansätzen schon angeschoben. Wir selber im Verband sind gerade dabei, uns eine Positionierung und eine Meinung dazu zu bilden. Und es wird voraussichtlich nach der Sommerpause noch eine Gesetzesinitiative zum Primärversorgungssystem kommen. Und wenn der Gesetzentwurf vorliegt, werden wir diesen auch entsprechend kommentieren. Und da macht das GEDEC aber einen ersten Schritt in diese Richtung.
Ja, also genau, das ist ja quasi tatsächlich so die Fundierung und das muss man natürlich dann zusammen betrachten. Da kommen wir natürlich gerne nochmal ins Gespräch, weil das treibt natürlich auch unsere Hörer sicherlich um, wie das dann auch umgesetzt wird, weil da sicherlich ja auch doch einiges an Technik am Ende des Tages dahinter stehen wird, das nutzerfreundlich auszugestalten. Eine Frage auch noch zur elektronischen Patientenakte, der EPA. Die soll ja dem Grunde nach Dreh- und Angelpunkt für die digitale Versorgung werden. Und da ist ja auch schon natürlich viel diskutiert worden, welche Use Cases da denn wichtig sind in den nächsten Schritten. Wenn Sie einmal aus Ihrer Sicht, aus Sicht Ihrer Mitgliedsunternehmen draufschauen, was wäre aus der Industrieperspektive das, was denn die EPA wirklich verbessern könnte? Und zwar schon morgen, weil wir waren ja beim Thema Tempo schon angelangt.
Ja. Ich würde auch sagen, dass die EPA ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit ist. Also klar, die EPA ist aktuell im Entwurfsstadium beziehungsweise in den Ausbaustufen werden Leistungserbringer und auch Patientinnen und Patienten viel mehr merken, was für eine Power in der EPA auch drin steckt, dass es eben nicht nur eine digitale Dokumentenablage ist, sondern dass, und das wird auch entscheidend sein, dass Informationen strukturiert und verständlich verfügbar sind für ganz unterschiedliche Akteure, die im Versorgungsgeschehen aktiv sind. Also Pflege, Rettungsdienste, Apotheken, Therapieberufe und wir haben auch noch weitere Leistungserbringer, die da mitgedacht werden müssen. Aber alle können sie dann am Ende des Tages nutzen. Und zwei, was Sie jetzt gefragt haben, nach, wenn ich das heute oder morgen setzen könnte. Also was natürlich jetzt kommt, ist das erste Mal ein richtiger Nutzen auch für Leistungserbringer. Also wir haben einerseits die Volltextsuche in der Ausbaustufe und den digital gestützten Medikationsprozess. Und das sind natürlich zwei Punkte, mit denen man wunderbar arbeiten kann und die an auch für beide Seiten, sowohl Leistungserbringende als auch Patientinnen und Patienten, einen hervorragenden Mehrwert darstellen, weil man das erste Mal auch die Dokumente durchsuchen lassen kann nach Stichworten und es bleibt halt nicht nur einfach eine Ablage.
Genau. Und gibt es etwas, was jetzt in den Schubladen Ihrer Unternehmen steckte, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt eigentlich eine Sache, die, wenn die Gematik da die Spezifikation bringt, das wäre eigentlich der Game Changer?
Also in den Schubladen der Unternehmen, wir haben das auch in Verbindung mit der europäischen Leitmesse DEMEA, die wir als BVITG auch organisieren. Leitthema wird natürlich weiterhin auch KI und die Anwendungsfälle von KI und die immer weitere Verbesserungen oder die weiteren Use Cases. Also wir sehen noch immer mehr Unternehmen, die sich in dem Bereich KI spezialisieren und auch Einzellösungen bereitstellen und eben das miteinander zu verbinden, wird dann am Ende des Tages die Richtung sein, in die wir auch blicken.
Mhm. Auf jeden Fall Thema auch für eine nächste weitere Ausgabe dieses Podcasts vielleicht.
Ja.
Wir sprechen über Digitalisierung, digitale Transformation manchmal so, als wünscht ihr was, ja, das braucht's, dies und jenes, und gibt ja auch Studien, die sagen, Digitalisierung kann Effizienzen heben, und das ist natürlich alles richtig, aber vor allem ist es ja auch im ersten Schritt erstmal ein Investment-Thema. Wer trägt denn eigentlich die Kosten der digitalen Transformation? Ist das aus Ihrer Sicht gut austariert im Moment?
Ja, also digitale Transformation ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deswegen würde ich sagen, kann man das nicht einseitig in eine einzelne Richtung denken, also in Richtung Leistungserbringer oder Hersteller. Wenn der Gesetzgeber unter Stabilitätsanforderungen formuliert, neue digitale Anwendungen möchte oder eben auch gesetzliche Schnittstellen, dann muss man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, das nicht nur in ein Gesetz zu schreiben, sondern wie die Entwicklung, die Implementierung, der Betrieb oder eben auch die Weiterentwicklung und Wartung von bestimmten Sachen finanziert wird. Und dafür brauchen wir natürlich verlässliche Rahmenbedingungen, aber wir brauchen dann auch Sicherstellungen. Und das zeigt sich zum Beispiel beim European Health Data Space, dass dann Investitionen, die gemacht werden oder beziehungsweise Forderungen, die umgesetzt werden von den Herstellern, sich auch refinanzieren müssen. Und da muss man sich dann eben auch Gedanken machen von Gesetzgeberseite aus, wie denn das eigentlich passieren kann. Denn Digitalisierung ist kein einmaliges IT-Projekt, sondern auch dauerhafte Finanzierung und ist eben auch eine dauerhafte Infrastrukturaufgabe. Also nur einmal etwas einzuführen, reicht eben an der Stelle nicht aus. Und da braucht es Finanzierungen. Und weil Sie auch gesagt haben, bei wünscht ihr was? Wenn ich jetzt mir etwas wünschen könnte, dann wäre es sowas wie eine Neuauflage des KZG, also des Krankenhauszukunftsgesetzes, wo viele Finanzierungsmöglichkeiten drin steckten, die noch auf den ambulanten Bereich und auch auf die Pflege auszuweiten. Das wäre natürlich eine Wünsch-dir-was-Vorstellung. Ist mir völlig klar, dass mit der aktuellen Finanzlage, die wir haben und mit der GKV-Finanzierung und dem dazugehörigen Gesetz natürlich ein ganz anderer Druck auf dem System drauf ist. Aber es wäre wünschenswert, wenn auch Gegenfinanzierungen vom Gesetzgeber dennoch mitgedacht werden.
Da ist wahrscheinlich, wie Sie schon selber andeuten, der Lars Klingbeil, der Finanzminister, erstmal noch dazwischen, aber ist auf jeden Fall ein Punkt. Herr Radatz, wir kommen zum Abschluss dieses Podcasts, die Berliner Stunde. Und ich will nochmal fragen, das GEDIC, ist es denn aus Ihrer Sicht nun ein echter Meilenstein der Gesundheitsdigitalisierung, mit der Bitte um kurze Antwort?
Es ist ein richtig großer Meilenstein, und es ist das Gesetz in dieser Legislaturperiode, was uns am meisten beschäftigen wird, um Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen. Das kann ich definitiv so sagen.
Vielen Dank, Herr Radatz. Uns wird das Gesetz auf jeden Fall auch weiter beschäftigen. Ich sage großes Dankeschön an Sie für Ihre Zeit und diesen spannenden Austausch, den wir sicherlich auch an anderer Stelle fortführen werden. Bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich fürs Einschalten. Und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe von Die Berliner Stunde, der gesundheitspolitische Podcast, wieder mit dabei sind. Und um die Frage, wie der digitale Weg in die Arztpraxis am besten organisiert wird, geht es auch ein Stück weit im GEDIC darum. Darum dreht sich unsere nächste Politik- und Debatte-Live-Session am 29. September. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes hier dieses Podcasts. Und die Berliner Stunde und auch den Ärztetag-Podcast unserer Kolleginnen und Kollegen finden Sie auf allen gängigen Plattformen. Und wenn Ihnen diese Folge der Berliner Stunde gefallen hat, dann folgen und bewerten Sie gerne diesen Kanal. Es ist ein Klick und würde uns bei unserer Arbeit unterstützen. Vielen Dank dafür, vielen Dank für Ihre Zeit und bis bald.
Die Berliner Stunde. Der gesundheitspolitische Podcast.